Sie hören SWR Kultur am Morgen. Ich weiß nicht, ob Sie auch Mickey Maus gelesen haben. Ich jedenfalls habe die Hefte in meiner Jugend verschlungen und erinnere mich daran, dass ich immer schon sehnsüchtig auf das nächste gewartet habe. Heute feiert der Comic tatsächlich sein 75-jähriges Bestehen. Und was man vielleicht gar nicht so genau weiß, in den Anfangsjahren war das Image der Mickey-Maus-Hefte ziemlich schlecht. Vielen galten sie damals als für Kinder schädliche Schundliteratur. Das Institut für Jugendbuchforschung der Goethe-Universität Frankfurt hat sich dadurch nicht beirren lassen sozusagen und die Comics über die Jahre und Jahrzehnte gesammelt. Mittlerweile besitzt das Institut dadurch die größte Comicsammlung in öffentlicher Hand im deutschsprachigen Raum. Und Bernd Dolle-Weinkauf hat dieses Archiv des Instituts viele Jahre geleitet. Mit ihm will ich darüber sprechen, wie sich das Image des Mickey-Maus-Comics über Jahre und Jahrzehnte bis heute verändert hat. Hallo und guten Morgen erstmal, Herr Dolle-Weinkauf.
Hallo, guten Morgen, Frau Maul.
Herr Dolle-Weinkauf, fangen wir vielleicht mal vorne an. Warum haben Mickey Maus und Co. am Anfang, also Anfang der 50er Jahre, so starke Aversionen ausgelöst?
Ja, das war eigentlich nicht das Mickey Maus-Heft selber, sondern die Vorurteile bezogen sich auf die Comics generell und dabei standen insbesondere Abenteuercomics im Vordergrund. Das aber war wiederum eine Diskussion, die in vielen Teilen einfach aus den USA übernommen worden ist. Man hat also reagiert auf Presseberichte, die gar nicht zu einer Zeit herauskamen, als in Deutschland die ersten Comics erschienen, sondern eine Diskussion in den USA, die mit dem Erscheinen von Frederick Wershams Seduction of the Innocent ausgelöst worden ist, in denen vor Horror und Mord und Totschlag gewarnt wurde und einer Zunahme der Jugendkriminalität.
Also man hat die Diskussion übernommen, aber es gab dann auch tatsächlich konkrete Aktionen in Deutschland, oder? Also es wurde alles versucht, um die Comics aus den Kinderzimmern rauszuhalten.
Ja, der Grund dafür war eine deutsche Spezialität, würde ich sagen. Und zwar, man hat hier das Schlagwort vom Bildidiotismus geprägt. Das heißt, es galt eigentlich nur die Schriftlektüre als angemessene Lektüre für Kinder und für Jugendliche und natürlich für Erwachsene erst recht. Und die bunten Bilderhefte, die schienen das alles durcheinander zu bringen, zu verwirren und ein traditionelles Kulturgut des Abendlands in Gefahr zu bringen. Und das wollte man verhindern.
Und was hat man dafür getan, um das zu verhindern, zum Beispiel?
Es gab verschiedene Aktionen, die fingen damit an, dass man Comics eingesammelt hat und in Mülltonnen bei Verbrennungsaktionen zum Beispiel spektakulär verbrannt hat. Aber das hat nach relativ kurzer Zeit dann doch die Erinnerungen an die Nazi-Zeit geweckt. Und das hat man dann eigentlich gelassen. Was geblieben ist, war aber trotzdem das Vorurteil, Bilder sind eigentlich schlechter als die reine Schriftlektüre.
Naja, aber die Kinder und Jugendlichen haben diese Vorurteile und dieses Narrativ vom Bildidiotismus, was Sie vorhin erwähnt haben, natürlich nicht geteilt. Also deshalb nochmal die Frage, wie hat die Zielgruppe der Mickey-Maus-Hefte, also wie haben Kinder und Jugendliche auf die ersten Ausgaben reagiert?
Die Kinder haben darauf ganz begeistert reagiert und die Mickey Maus, obwohl das Heft für damalige Verhältnisse mit 75 Pfennig pro Ausgabe sehr teuer war, auch bereitwillig gekauft, soweit ihr Taschengeldbudget das zuließ. Es gab viele andere Hefte in wesentlich schlechterer Aufmachung, die haben nur 20 Pfennig gekostet. Das war also schon mal eine Konkurrenz innerhalb der Comics. Die Verbreitung, die eigentlich für den Comic-Boom in Deutschland dann auch und vor allen Dingen in der Bundesrepublik gesorgt hat, das war ein Faktor, mit dem die Produzenten schon von vornherein gerechnet haben, nämlich, dass ein einziges Heft zwar nur in einer relativ geringen Zahl unter die Leute kommt durch den Verkauf, dass die aber immer weitergegeben werden und sozusagen eine Zahl, die man mit etwa 10 multiplizieren muss. Das halt 1:10 hat man als das Verhältnis angesehen, in dem sich die Verbreitung der Comics dargestellt hat, durch Verleih, Weiterverkauf und so weiter.
Also wann hat denn dieser Comic-Boom eingesetzt?
Ja, das war schon eigentlich bevor die Mickey Maus erschien, wobei die Mickey Maus dem einen ziemlichen Schub nochmal gegeben hat, weil sie als ein buntes Heft, ein durchgängig buntes Heft, als besonders qualitätvolle Unterhaltung erschien. Und dieser Boom hat sich dann in den frühen 50er Jahren abgespielt und war eine wesentliche Inspiration für das Jugendschutzgesetz der damaligen Zeit, das nicht in wenigen Punkten in erster Linie auf die Comics zielte.
Also das heißt, es hat diese Entwicklung parallel gegeben. Einerseits den Boom schon in den 50er Jahren und gleichzeitig dieses Comics sind schädliche Schundliteratur.
Ja, das war natürlich die Folge des Booms, wobei man immer sehen muss, dass es ein bisschen gedauert hat, bis die Erwachsenen merkten, was eigentlich los ist. Bis die Lehrer dann die Schultaschen kontrolliert haben und die Eltern in den Kinderzimmern rumgegangen sind. Also das hat eine Weile gedauert, bis man gemerkt hat, was da die Lektüre war der Kinder und für was sie sich wirklich interessiert haben.
Und wann hat man dann auch in Deutschland, also auch in der Bundesrepublik, verstanden, dass Comics auch Kultur sein können?
Ja, das war ein langer Prozess, muss man sagen. Und der wurde eigentlich durch internationale Entwicklungen in den 60er Jahren ausgelöst. Plötzlich wurden auch literarische Werke in Comicform, also das waren dann damals Ende der 50er Jahre die illustrierten Klassiker zum Beispiel, in denen Shakespeare, Goethe und andere literarische Größen dann in Comicform wiedergegeben worden sind. Das hat eine Rolle gespielt. Aber vor allen Dingen war es eine Entwicklung innerhalb der Comics selbst. Mit einer Serie etwa wie Asterix, die seit Mitte der 60er Jahre in sehr breitem Umfang auch in Deutschland rezipiert worden ist, hat man gemerkt, also die Erwachsenen haben auf einmal festgestellt, oh, da steckt ja etwas drin. Das ist ja ganz doppelbödig. Das ist ja eigentlich nicht nur Kinderkram. Und auf diese Art und Weise hat sich das so entwickelt, bis dann erst im Lauf der 70er Jahre, würde ich etwa sagen, dann so etwas aufkam wie eine Vorstellung von Comic als Kulturgut.
Nun gibt es ja Mickey Maus noch heute, also 75 Jahre nachdem das erste Heft erschienen ist. Aber heute erscheint einem die fast zu brav, um eine interessante Comicfigur zu sein. Verkaufen sich die Hefte heute noch gut?
Ja, das hat witzigerweise mit der titelgebenden Figur von Anfang an nichts zu tun gehabt. Denn die Mickey Maus, die war schon immer so brav. Und der eigentliche Star des Magazins, das war Donald Duck. Ich spreche das mal ganz bewusst in der deutschen Schreibweise, als könnte ich kein Englisch verstehen, aus. Aber so haben das die Kinder eben auch ausgesprochen. Und das hat sich so tradiert, dass die alten Fans bis heute nicht von Donald Duck sprechen, sondern von Donald Duck. Er hat als ewiger Pechvogel mit seinen Abenteuern und Kümmernissen eine große Rolle gespielt und war viel interessanter eigentlich als die Mickey Maus.
Und das gilt bis heute, also dass Donald Duck Mickey Maus eigentlich die Show stiehlt.
Ja, das muss man so sehen.
Das Mickey Maus Heft feiert heute seinen 75. Geburtstag. Happy Birthday, Mickey Maus und allen, die dazugehören. Über den Imagewandel des Comics über die Jahrzehnte bis heute habe ich mit Bernd Dolle-Weinkauf, dem ehemaligen Leiter des Archivs beim Institut für Jugendbuchforschung der Goethe-Universität Frankfurt, gesprochen. Herr Dolle-Weinkauf, ich danke Ihnen sehr für Ihre Zeit.
Ja, dann wünsche ich noch einen schönen Tag, Frau Maul.